Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Ein Faktor ist in jedem Fall der, dass sie sehr nahe an der unbezahlten Arbeit in den eigenen Haushalten sind. Das ist Kindergärtnerin, die Putzfrau, insgesamt das Reinigungspersonal, aber auch die gesamten Pflege- und Gesundheitsberufe. Das heißt, die sind sehr nah an der unbezahlten Arbeit und wir schätzen sie im eigenen Haushalt nicht wert und lassen sie unsichtbar. Das heißt, sie wird auch, wenn sie dann Erwerbsarbeit wird, wird sie nicht besser wertgeschätzt und damit auch recht schlecht bezahlt.
Bei Frauen ist es so, dass Unternehmen eher davon ausgehen, dass sie die Fürsorgetätigkeiten für die Familie übernehmen werden. Sie werden zur Vereinbarkeit gefragt, wenn sie Vollzeiterwerbsarbeit anstreben und sie werden tendenziell in Teilzeitarbeitsverhältnissen über Jahre bis Jahrzehnte gehalten, muss man fast sagen, ja.
Willkommen bei Fokus. Wie bei anderen Organisationen in Vorarlberg sind auch die Pläne des Female im Corona-Jahr 2020 über den Haufen geworfen worden. Das Fraueninformationszentrum Female kümmert sich seit 1994 um die Anliegen von Frauen. Die Mitarbeiterinnen informieren und beraten Frauen, damit sie gestärkt und sicher eigenständige Entscheidungen treffen können. Eine Veranstaltung über die partnerschaftliche Rollenaufteilung von Mann und Frau in der Familie musste vom Frühling auf den Spätherbst verschoben werden, um dann als Webinar zu enden. Die Referentinnen der Veranstaltung Dr. Gerlinde Maurer und Dr. Katharina Marder kommen heute in Fokus zu Wort. Die studierte Soziologin und Philosophin Gerlinde Maurer hat sich damit beschäftigt, wie Männer und Frauen die Rollen und die Arbeit aufteilen, wenn sie Eltern werden. Gerlinde Maurer interessieren Fragen wie: Wie viele Väter gehen in Karenz? Warum beträgt ihr Anteil ziemlich konstant nur knapp 20%? Warum wechseln so viele Frauen nach der Karenz in die Teilzeit? Gerlinde Maurer hat selbst empirisch geforscht und sich mit ähnlich gelagerten Studien beschäftigt. Was bewegt Väter dazu, gegen den Strom zu schwimmen, also in Väterkarenz zu gehen?
Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung und es hat sich vieles verändert. Und das hat die Familie irgendwo ein bisschen zusammengeschweißt. Man hat vieles gemeinsam erlebt.
Welche Gründe nennen Männer, warum sie nicht in Karenz gehen? Die Angst um den Job? Die Angst, seine Karrierechancen zu verringern, der Verlust beim Einkommen und die traditionellen Rollenbilder, die Karenzväter als Exoten erscheinen lassen.
Weil die Realität noch immer so aussieht, dass Männer in Österreich mehrheitlich Vollzeit arbeiten und Frauen mehrheitlich Teilzeiterwerbsarbeit. Also sie machen weit mehr Arbeit, auch unbezahlt, ehrenamtlich. Männer gehen auch in Deutschland mehrheitlich 2 Monate in Väterkarenz, wenn sie gehen. Und das ist auch ein Ergebnis meiner Forschung, dass selbst wenn sich die Paare zu 50-50 Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit teilen, gibt es noch immer den Unterschied, dass Väter eine sehr hohe Anerkennung bekommen für ihren Anteil in der Familienarbeit und Frauen eine geringe Anerkennung. Es wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Bei der Erwerbsarbeit ist es so, dass Frauen eher mit sozusagen Gegenbildern zu kämpfen haben, wie, man möchte es fast nicht in den Mund nehmen, aber die Mutter, die nicht verantwortungsvoll genug mit ihren familiären Aufgaben umgeht, wenn sie Vollzeit arbeitet.
Ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Frauen gehen durchschnittlich mit 32 in Karenz, Männer mit 37. Vor der Karenz verdienen Männer deutlich besser als Frauen. Tendenziell sind Väter, die in Karenz gehen, im Gegensatz zu Vätern, die nicht in Karenz gehen, älter, verdienen wesentlich mehr und verfügen über einen höheren Bildungsgrad.
Da hat sich sehr bald gezeigt, dass Väter, die in Karenz gehen, eher älter sind, eher ein überdurchschnittlich hohes Einkommen haben. Bei den Vätern in Elternteilzeitarbeit hat sich gezeigt, oder generell bei den Paaren in Elternteilzeitarbeit, dass sie sehr oft mit 30, 32 Wochenstunden Erwerbsarbeit mehr oder ein durchschnittliches Erwerbseinkommen hatten. Eine Situation, die quasi als privilegierte zu begreifen ist. Kurz zu Elternkarenz und Kinderbetreuungsgeld in Österreich. Elternkarenz ist sozialversicherungsrechtlich abgedeckt, während das Kinderbetreuungsgeld eine Familienleistung ist. Kinderbetreuungsgeld, wie vermutlich alle von Ihnen wissen, gibt es in Österreich von 12 bis 35 Monaten, Elternkarenz bis zu 24 Monate. Es hat sich gezeigt, dass Väter vor allem das einkommensbasierte Kinderbetreuungsgeld wählen. Es können 80% des bisherigen Einkommens lukriert werden. Es ist aber gedeckelt, das heißt, Väter, die 7.000 im Monat verdienen, bekommen diese Deckelung, nämlich 2.000 Euro im Monat. Das erwähne ich deswegen, weil es bei einem Paar, das ich interviewt habe, der Fall war. Sie hat 30 Stunden als Wissenschaftlerin gearbeitet, 1.400 Euro verdient. Er war in der Immobilienbranche, hatte ein sehr hohes Einkommen und hat 2.000 Euro bekommen. Ich nehme dieses Interview schon vorweg. Sie hat dann gesagt, in der Zeit, wo sie die Familienernährerin war, hat sie trotzdem ein Drittel weniger verdient. Also das macht individuelle Herausforderungen deutlich, dass selbst da, wo man als Frau in der Position der Familienernährerin ist, noch immer sozusagen dieser Wermutstropfen, dass es weniger ist als das, was der Mann an Kinderbetreuungsgeld bekommt in der Zeit, wo er zu Hause für die Familienarbeit zuständig ist. Das heißt, summa summarum, es ist in Österreich noch immer ein Male-Breadwinner-Modell vorherrschend. Die Tendenz der Rückkehr von Frauen ist noch immer eine in Teilzeitarbeit nach der Elternkarenz, während Männer mehrheitlich Vollzeit arbeiten, egal wie alt die Kinder sind. Die Phasen der Väterkarenzen werden noch immer als Ausnahme, als Unterbrechung in der Erwerbsbiografie gesehen. Und es zeigt sich auch, dass Väter selbst in dieser Zeit oft geringfügig arbeiten, Teilaufgabe nehmen. Auch da nehme ich jetzt schon etwas weg, was ich nachher zitieren möchte. Ja, neue Wege, unterschiedliche Bedingungen. Mein empirisches Material hat gezeigt, dass sehr viele Paare mit der Einstellung, sie möchten 50 und 50 Kinderbetreuung aufteilen, an die Elternschaft herangehen. Die Motivation der Väter ist meist, sie möchten einen emotionalen Bezug zu den Kindern aufbauen und sie möchten in gleicher Weise verantwortlich sein für die Kinder. Sie möchten nicht als quasi Unbekannter vor den Kindern stehen, wenn die Partnerin auf eine Konferenz fährt oder aus anderen Gründen nicht anwesend ist. Das heißt, sie möchten bewusst einen aktiven Part in der Rolle als Elternteil übernehmen. Es hat sich aber gezeigt, bereits im ersten Interview zur Alltagserfahrung von Vätern in Karenz, dass die Ausgangsbedingungen unterschiedlich waren. In diesem ersten Projekt habe ich 22 Interviews geführt und es haben ein Drittel der Partnerinnen Vollzeit gearbeitet, ein Drittel war Teilzeiterwerbstätig von 25 bis 32 Wochenstunden und ein Drittel hat 20 bis 24 Stunden gearbeitet. Das heißt, die Väter in Karenz hatten weit höhere Unterstützungen durch die Partnerinnen während ihrer Väterkarenz und auch Großeltern oder informelle Dienste oder institutionelle Unterstützung durch Kinderkrippe, Kindergarten war aus dem Grund besser möglich, weil die Kinder schon in einem fortgeschrittenen Alter waren, sei es 8 Monate, 10 Monate, 12 Monate oder auch bereits 1,5 Jahre oder 2 Jahre alt. Ebenfalls, das habe ich schon vorweggenommen, hatten Väter mehr Angebote seitens der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, zumindest geringfügig oder mit einer Anbindung als Unterstützende weiter tätig zu sein. Sie haben oft das Notebook der Firma zu Hause gehabt, war oft eine Erwähnung, oder auch die Schlüssel der Firma weiter behalten. Etwas, was bei Frauen in weit geringerem Maße vorgekommen ist. Eine Partnerin, die ich interviewt habe, hat gesagt, dass sie überhaupt erst durch die Karenz ihres Mannes auf die Idee gekommen ist, dass das möglich gewesen wäre. Also sie hat schlichtweg nicht daran gedacht und der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat es auch nicht angeboten. Damit komme ich zu dem Fazit, dass wenn zwei und zwei das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe. Individuelle Wege, neue Herausforderungen. Ich bringe jetzt einige Zitate aus meiner Arbeit. Und zwar einerseits die Herausforderung, auf die Mütter sehr oft treffen, nämlich die Herausforderung, dass sie weniger verdienen als ihre jeweiligen Partner. Die Interviewpartnerin Katja 33, die in der Zeit, wo sie Ernährerin der Familie war, ein Drittel weniger verdient hat als ihr Mann. Und das war etwas, das schon sehr deutlich gemacht hat, ihre Position auch in der Erwerbsarbeit in der Familie. Die zweite, ganz andere Situation: Sie hatte eine Anstellung vor der Geburt der Kinder, wäre gern früh wieder in dieses Projekt eingestiegen, es ist aber ausgelaufen und sie musste sich in der Zeit wo ihr Mann in Karenz war, beruflich umorientieren. Ich zitiere sie. Also das war immer so, wo man sich dann schon bewusst dafür entscheiden muss, das anders zu sehen und die Rolle anders auszulegen und jetzt nicht die klassische Hausfrau-Mutter-Sache zu spielen, auch wenn die Kinder noch so klein sind, weil meine Söhne sind 1 und 2. Da fangen andere Frauen gerade an, sich zu überlegen, ob sie wieder arbeiten gehen wollen und haben nicht das Problem, dass sie schon ihren Job wieder verloren haben. Sie hatte prekäre Arbeitsbedingungen. Ich habe sie für das neue Projekt zu Frauenerwerbstätigkeit wieder interviewt. Sie hat mittlerweile eine Anstellung in einer Institution, hat dazwischen selbstständige Tätigkeiten gemacht und war eben von der Rolle her sehr gedrängt, auch vom sozialen Umfeld her nicht gedrängt, aber es wurde beispielsweise, wie sie ihren Job verloren hat, wurde gesagt, naja, bist nicht so froh, dass jetzt hast du wieder Zeit für die Kinder oder hast du mehr Zeit für die Kinder. Und sie war sehr unglücklich und wollte nichts anderes als weiter ihrer Erwerbsarbeit nachgehen, die für sie sehr interessant und spannend war und ist. Jetzt Herausforderungen für Väter. Ein Interviewpartner in einem chemischen Betrieb tätig, der übrigens sehr weit pendelt von Wien nach Oberösterreich für seine gute Anstellung. Er hat mittlerweile einen Tag Homeoffice, hat eine Zeit lang 5 Tage die Woche gearbeitet, was für die Partnerrichter recht schwierig war. Im letzten Interview hatte er einen Tag Homeoffice und war 4 Tage an seinem Arbeitsplatz in Oberösterreich. Ein Vorgesetzter hat das gesagt, wenn jetzt alle Männer anfangen, Karenz zu nehmen, wozu haben wir dann die Männer eingestellt? Und der Interviewpartner hat das eindeutig entlarvt, dass etwas, was gegen Frauen wirkt, nämlich es werden bewusst keine Frauen eingestellt, wenn man schlichtweg davon ausgeht, sie würden in Karenz gehen. Und wenn jetzt alle Männer in Karenz gehen oder anfangen, Karenz zu nehmen, dann bricht eine Welt zusammen hier für die Strukturen, also gemeint die Firmen-Personalmanagement-Strukturen. Ja, ein weiterer Interviewpartner war zunächst in der Baustätig, hat dann in einen Wissenschaftsbetrieb gewechselt. Er hat gemeint, es waren nicht alle in der Firma haltlos begeistert über seine Väterkarenz, auch über die zweite nicht. Nach der dritten Väterkarenz wollte er dann in Elternteilzeit gehen und das war klar, das wird in der Baubranche nicht möglich sein. Er war Programmierer oder ist auch Programmierer und hat dann zu einem großen Wissenschaftsunternehmen gewechselt. Er sagt, man muss sich dieses Recht auf Teilzeit und Karenz erkämpfen oder erstreiten und es kommt auch immer wieder Kritik von ungewohntester Seite. Beispielsweise hat bei ihm ein älterer Kollege gemeint, ja, jetzt habe ich ja 2-mal gut, weil ich habe auch 2 Kinder. Und er hat dann humorvoll gekontert, ja, du kannst ja dann Opa Teilzeit nehmen, wenn das erste Enkelkind auf die Welt kommen wird. Und dieser Großvater war natürlich in keinster Weise an Großelternteilzeit interessiert. Auch ein Phänomen, wenn, dann nehmen es eher Großmütter für ihre Enkelkinder. Und er sagt dann als Fazit, es ist sicher der bequemere Weg zu sagen, da kümmert sich meine Frau drum. Eben weil man da in bekannte Fahrwasser, in gewohnte Dinge hineintritt und Frauen oftmals, und das ist leider eine Erfahrung, dass Frauen sehr oft gar nicht für Vollzeitarbeit vorgesehen sind. Zu den Flexibilisierungsmodellen nur kurz zusammengefasst. Ein Vater ist 10 Jahre in Elternteilzeit und ärgert sich maßlos, wenn in einen Topf geworfen wird mit Vätern, die 2-3 Monate in Karenz gehen und für die weitere Flexibilisierungsmodelle keine Lösung oder Alternative sind. Ein anderer im Controlling tätig, er hat die Erfahrung gemacht, dass seine direkte Vorgesetzte maßlos enttäuscht von ihm war. Die hat ihn sehr geschätzt, sehr gefördert und war dann wirklich persönlich enttäuscht, dass er 2-mal in Väterkarenz geht und diesen Weg als Führungsposition nicht konsequent weiter in einer Vollzeitanstellung realisieren will. Ich habe ihn ebenfalls für ein späteres Interview wieder getroffen. Er sagt aus einer natürlich privilegierten Position heraus, das habe ich gehabt, diese Führungsposition, das brauche ich nicht mehr, ich will mehr Zeit für meine Familie haben. Er hat die Zulage als Führungsperson lange Zeit noch bekommen, also weiterbekommen, war aber nicht als Führungsposition tätig. Im neuen Interview hat er gesagt, dass er jetzt langfristig schon Gehaltseinbußen hat, weil er eben nicht mehr mit diesen Sprüngen auch wie vorher weiter gestiegen ist im Gehalt. Aber er ist sehr zufrieden mit seiner jetzigen Position und mit der Möglichkeit, Familie und Beruf gut arrangieren zu können. Jetzt Zitate, die ich aus den Ergebnissen von Wissenschaftlerinnen am Institut für Soziologie der Universität Wien zitiere. Swimming against the tide, Austrian couples non-normative work care arrangements in the traditional environment. Eva Maria Schmidt, Sattler, Ulrike und Vogel Susanne. Sie haben Paare vor und nach der Geburt eines Kindes interviewt. Eine Interviewpartnerin war 2 Jahre nach der Geburt des Kindes arbeitslos und wurde immer gefragt bei den Bewerbungen, wie wollen Sie das arrangieren? Also sie wurde als diejenige angesprochen, die zuständig für die Vereinbarung von Kinderbetreuung und Familienarbeit ist. Also der Vater wurde da ausgeblendet oder die weitere Familie. Dann eine Interviewpartnerin, die ihrem Arbeitgeber mehrfach gesagt hat, dass sie möglichst früh wieder viele Stunden zurückkommen will, und er hat 5-mal nachgefragt und sie eher für eine Position 15 bis 20 Stunden vorgesehen im Privatunternehmen. Sie arbeitet Vollzeit 2 Jahre nach der Geburt des Kindes und sagt, ich habe mehrfach mitgeteilt, dass ich plane, möglichst viel zu arbeiten, und das habe ich eh schon vorweggenommen. Er hat angenommen, sie wird 15 bis 20 Stunden arbeiten. Aus meinen eigenen Interviews mit Arbeitgebern, eine Personalmanagerin hat in ihrer Abteilung eine Mitarbeiterin gehabt, die gleich nach der Geburt des Kindes, sprich nach dem Mutterschutz, wieder 30 Stunden zurückkommen wollte. Und obwohl sie tendenziell sehr Diversity- und genderfreundlich agieren wollte, hat sie gesagt, war sie trotzdem skeptisch und hat gesagt, na, warten wir mal ab, wie das nach der Geburt läuft. Also sie hat der Mitarbeiterin nicht zugetraut, dass sie vor der Geburt schon eines Kindes schon eine Entscheidung für danach treffen konnte, und hat sie eher gebremst in ihren Wünschen, nach dem Mutterschutz wieder 30 Stunden erwerbstätig zu sein in der Abteilung. Und sie hat dann selber gesagt, ja, das sieht sie selber kritisch, aber sie hat in dem Moment letztlich so reagiert.
Welche Erfahrungen haben nun junge Väter mit der Möglichkeit der Väterkarenz gemacht? Wie haben sie die Betreuung von Kind und Haushalt erlebt? In Zeiten, in denen wir möglichst wenig Kontakte haben sollten, habe ich meine Kollegen danach gefragt. Den Anfang macht Stefan Grobert.
Es war eigentlich nie eine Frage, dass ich die Chance annehmen würde, in Väterkarenz gehen zu dürfen. Und die Betonung liegt tatsächlich auf dürfen, denn ich finde es wirklich eine schöne Sache, man könnte sogar sagen, eigentlich Luxus, dass ich in einem Land lebe, wo ich sogar das Recht habe, Väterkarenz in Anspruch zu nehmen, dass ich also hergehen kann und dem Arbeitgeber quasi sagen kann, schaut her, ich möchte einmal 3 Monate und dann einmal 4 Monate diese Zeit für mich und für die Familie nehmen. So war es dann auch beim ersten Kind, bei unserem Bub, bei unserem Noah, habe ich mich zuerst nur 3 Monate getraut, dieses Wagnis einzugehen. Beim zweiten Mal war ich dann schon ein bisschen mutiger und habe noch 1 Monat draufgelegt. Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Zeit, aber, so ehrlich bin ich, es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und da könnte man jetzt vielleicht sagen, aha, das sind die typischen Männer-Jammerer, die halt einfach auch mal sehen sollen, wie das so ist, zu Hause einen Haushalt zu schupfen und unter Anführungszeichen nebenbei auf die Kinder aufzupassen. Und ja, es ist tatsächlich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit gewesen. Natürlich logischerweise vor allem dann bei der Nummer 2, bei unserer Chiara, als halt der Noah dann auch schon 1,5 beziehungsweise dann fast 2 Jahre alt war. Hier alles unter einen Hut zu bringen, hat bei mir zur Folge gehabt, dass ich die Arbeit, die die Hausfrauen leisten, die sich also entschließen, nicht oder eine Zeit lang nicht mehr in den Job zurückzukehren und zu Hause quasi das Haushaltsmanagement zu übernehmen. Also die Anerkennung dafür ist ins Unendliche gestiegen. Denn, ja, auch das muss ich zugeben, als ich dann zurückgekehrt bin aus der Väterkarenz in meine Arbeit wieder, war das teilweise hier richtig relaxend, wenn man mit Kollegen einfach ganz normal beim Kaffeeautomaten wieder ein Gespräch führen konnte, ohne andauernd unterbrochen zu werden oder sogar alleine aufs WC gehen konnte, ohne dass einem nicht ein Kind quasi am Rockzipfel gehangen ist. Summa summarum, ich würde es allen empfehlen und ich würde es absolut wieder tun.
Ich habe auch meinen Kollegen Gernot Hämmerle gebeten, seine Erfahrungen zu erzählen.
Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Erfahrung und es hat sich vieles verändert. Katharina, die ist jetzt gute 6 Jahre alt, Da war ich 2 Monate lang in Väterkarenz und da sagt meine Frau heute, also wenn du da nicht daheim gewesen wärst, das hätte ich nie geschafft. Stimmt natürlich nicht, natürlich hätte sie das auch geschafft, aber es war, glaube ich, schon für sie eine große Hilfe, dass ich daheim war und sie unterstützen konnte. Und es war auch für mich eine sehr, sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich war ja davor immer so bei der Arbeit, da ist man auch mit dem Kopf voll drinnen. Und auf einmal ist dann halt, anstatt als Gerichtsreporter darüber zu berichten, ob jetzt ein Räuber zu 6 oder zu 8 Jahren Haft verurteilt wird, ist man dann auf einmal dabei und sieht sich, wie man Windeln wechselt oder wie man ein bisschen Erbrochenes aufputzt oder wie man vielleicht auch nur kocht, während meine Frau sich um die Tochter gekümmert hat. Und das hat die Familie irgendwo ein bisschen zusammengeschweißt. Man hat vieles gemeinsam erlebt. Das zeigt sich dann auch bei den Gesprächen am Abend oder auch im Nachhinein. Da ist viel passiert. Und ganz interessant war auch die 2. Karenz. Das war dann bei meinem Sohn Max. Der ist jetzt 4,5 Jahre alt. Da war ich nur 1 Monat daheim.
Im Papamonat.
Im Papamonat. Und da ist was Interessantes passiert. Da hat sich in der Zeit meine Frau fast ausschließlich dann um den Max gekümmert, um das neugeborene Kind. Und da, jede Mutter weiß das, das ist ein 100%-Job, ein 120%-Job wahrscheinlich. Und ich habe in der Zeit mich viel um die Katharina gekümmert. Die war dann so gute 2 Jahre alt. Und sie hat immer gesagt, ja, nimm du die Katharina. Und dann habe ich die so aus den Füßen ein bisschen salopp formuliert. Und dadurch habe ich vor allem in der Zeit eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Tochter bekommen. Die war dann 2 Jahre alt und die hatte eine sehr enge Bindung an mich. Und in der Zeit war ich, also ich glaube, das sagen zu können, für die Tochter so mindestens oder gleichwertig oder gleich wichtig auch wie die Mutter, weil ich zu der Zeit sehr viel Zeit mit meiner Tochter verbracht habe. Ich bin dann oft einfach nur mit ihr spazieren gegangen, hab die Tage verbracht oder habe gekocht und sie hat mir beim Kochen in Anführungszeichen geholfen, solche Dinge gemacht. Und es war anstrengend, aber es war sehr schön, sehr innig. Und ich habe diese Zeit sehr genossen. Und als dann die Karenz dann vorbei war, habe ich gedacht, schade. Und aber auch ein bisschen schön war es, wieder arbeiten gehen zu dürfen. Weil dann in vielen Dingen ist das sogar ein bisschen weniger anstrengend als während der Karenz.
Hat sich schlussendlich bei eurem Verhältnis und eurem Aufteilen der Hausarbeit und der Betreuung der Kinder insgesamt etwas geändert gegenüber früher? Dadurch, dass du jetzt diese Erfahrung gemacht hast, dass das Betreuen der Kinder wirklich Arbeit ist?
Ich habe dadurch wahrscheinlich noch mehr Respekt vor dem, was meine Frau geleistet hat und leistet, weil ich das einfach selber hautnah mitbekommen habe und weil ich teilweise Dinge dann auch für sie erledigt habe. Was das dann bedeutet, das habe ich da einfach noch mehr gespürt in dieser Zeit. Also der Respekt gegenüber meiner Frau, gegenüber der Nadja, hat sich irgendwo noch, ist größer geworden, ja, hat sich verstärkt. Und es ist für mich irgendwo selbstverständlicher geworden, gewisse Dinge zu machen, die von mir aus mein Vater oder mein Großvater natürlich niemals gemacht hätte.
Jeder 5. Vater nützt in Österreich die Möglichkeit der Väterkarenz, bleibt zu Hause, betreut Kind oder Kinder und Haushalt. Die Soziologin Gerlinde Maurer fasst nun zusammen, was eine solche Väterkarenz den Männern bringt.
Väter in Elternkarenz und Elternteilzeitarbeit haben eine verbesserte Work-Life-Balance und Work-Family-Balance. Sie können auch soziale Verantwortung in zeitlich besserer Weise übernehmen. Hier wurde genannt Pflegetätigkeiten für die Großeltern, aber einfach auch das Führen oder Aufrechterhalten sozialer Kontakte, Treffen mit Freunden, Treffen mit anderen Familien, mit kleinen Kindern, Treffen der Großeltern, Treffen, die Väter organisieren, auch etwas, was Väter in traditionellen partnerschaftlichen Arrangements eher ihrer Partnerin überlassen, also Treffen mit den Großeltern arrangieren, Kindergeburtstage organisieren etc. Und last but not least, auch keine Überraschung, Unternehmen würden durch vermehrte Väterkarenzen und Elternteilzeit von Vätern gezwungen sein, umzudenken und das würde bestehende Gender-Ungleichheiten am Erwerbsarbeitsmarkt minimieren und auch logischerweise den Gender-Care-Gap, der aktuell noch sehr groß ist, minimieren. Die Schlussfolgerungen. Die Erwartungen und Rollenvorstellungen der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben einen massiven Einfluss auf die individuellen Entscheidungen der Eltern. Es werden oft Stereotype wiederholt, indem Väter beispielsweise gerade nach der Geburt eines Kindes einen Karrieresprung angeboten bekommen, einen Vaterbonus, eine Beförderung, einen besseren Vertrag. Also alles Dinge, die Väter eher von der Familienarbeit und Kinderbetreuung, um Realisierung der Kinderbetreuung fernhalten. Bei Frauen ist es so, dass Unternehmen eher davon ausgehen, dass sie die Fürsorgetätigkeiten für die Familie übernehmen werden. Sie werden zur Vereinbarkeit gefragt, wenn sie Vollzeiterwerbsarbeit anstreben. Und sie werden tendenziell in Teilzeitarbeitsverhältnissen über Jahre bis Jahrzehnte gehalten, muss man fast sagen, ja. Die Bedeutung des Sozialraums Arbeitsplatz für die Neuorganisation von elterlicher Verantwortung und der Veränderung genderspezifischer Ungleichheiten ist ein ganz spannendes Feld. In meinen neuesten Interviews habe ich auch zur Rolle von Covid-19 gefragt, zu Angeboten, die Eltern bekommen, wenn sie ihren Arbeitsplatz zu Hause haben, was ja gerade mit kleinen Kindern oder auch älteren Kindern schwierig ist. Hier wurden teilweise genannt finanzielle Abgeltungen oder auch Unterstützungen durch den Informatikdienst der Firma, Installierung einer Kamera. Tendenziell hat sich aber gezeigt, dass das vor allem im Bereich Administration, Controlling möglich war. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Männer sollte unterstützt werden durch Anreizsysteme. Und last but not least, die Förderung von Frauen am Arbeitsplatz. Hier eine arbeitsrechtliche Verbesserung, auch Homeoffice. Frauen arbeiten sehr oft in Bereichen, wo Homeoffice nur schwierig möglich ist. Homeoffice ist jetzt auch Covid-19 bedingt nicht das ideale Beispiel, weil es da gerade ein bisschen einen, möchte man fast sagen, Cultural Turn gibt, von sich erkämpfen müssen hin zu fast genötigt werden. Also das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber das mit den Unterstützungsleistungen zeigt sich, dass es eher die sozusagen die fixen Anstellungen sind, die vermehrt Männer haben, wo die Firmen Angebote machen, während prekäre Arbeitsplätze oder Arbeitsplätze wie beispielsweise die 24-Stunden-Pflege, die Hauskrankenpflege, Bereiche, wo vermehrt Frauen tätig sind, da gibt es wenig Abgeltungen. Man könnte ja beispielsweise auch Unterstützungen für zu Hause anbieten, wenn die Kinder zu Hause sind. Ja, die bessere Bezahlung in vielen Branchen, das ist jetzt die Gretchenfrage. Um den Familienerhalt von Frauen zu fördern, wäre es vorstellbar, dass Frauen, die ein geringes Einkommen haben, eine Zusatzabgeltung bekommen, beziehungsweise die Familie eine Zusatzabgeltung bekommt, um auch Familien zu motivieren, wo die Frau sehr wenig verdient, dass sie eben diese Einbuße in Kauf nimmt, dass die Familie diese Einbuße in Kauf nimmt, dass sie die Familienernährerin ist, der Partner, obwohl er das höhere Einkommen hat, in Karenz geht. Etwas, was bislang als Privileg gesehen wird. Und damit komme ich schon zum Abschluss. Sehr oft wird gesagt, junge Frauen wollen das nicht, die sind überhaupt nicht daran interessiert, neue Rollenbilder zu verwirklichen. Ich bin der Meinung, und da reflektiere ich jetzt meine eigenen Ergebnisse, gerade weil das so als Status auch angesehen wird, ja, will sich ja niemand sozusagen identifizieren mit Unterprivilegierten, wo beide arbeiten müssen, oder mit Unterprivilegierten im Sinne dessen, dass er nicht in Karenz geht, weil ihr Einkommen zu gering ist, um den Familienunterhalt entsprechend zu gewährleisten. Also sozusagen, das ist auch das Wunschdenken, ich möchte eher zu diesen gehören, die das geschafft haben, die überhaupt die Wahl haben und nicht zu denjenigen, die diese Wahl überhaupt nicht haben und sozusagen sich nach der Decke strecken und mit ihrem Einkommen ohnehin unterdurchschnittlich verdienen oder ein Durchschnittseinkommen haben, das es nicht ermöglicht, dass der Mann zu Hause bleibt. Wobei das Finanzielle ein Argument ist, hier gibt es eben einerseits die Möglichkeit seitens des Gesetzgebers Ausgleichszahlungen anzubieten, auch seitens der Unternehmen, hier auch die Beruf und Familie, neue Prämien, neue Preise anzuregen, einzufordern, um es einer höheren Zahl von Männern und Frauen zu ermöglichen, neue partnerschaftliche Modelle zu leben und gegen den Strom zu schwimmen. Dankeschön. Thank you.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Die studierte Volkswirtschaftlerin Katharina Marder beantwortet im zweiten Teil von Fokus die Frage, wie sich der Lockdown im Vorjahr auf die Rolle der Frauen ausgewirkt hat. Wie erging es den Familien? Was bedeuteten Homeoffice und Jobverlust für die Paare? Katharina Marder ist Assistenzprofessorin an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Sie hat Betroffene gemeinsam mit einer Kollegin befragt. Online, natürlich, in Zeiten wie diesen.
Wir haben während des strikten Lockdowns Ende April bis Mitte Mai über 2000 Personen online befragt, wie denn ihre jetzige Situation sei, wie ihre Arbeitssituation sei, ihre Erwerbsarbeitssituation, aber auch die Situation im Rahmen und im Zuge ihrer unbezahlten Arbeiten. Wir haben einen enormen Zulauf bekommen. Wir haben vor allem ganz viele Frauen, die geantwortet haben, die diesen Fragebogen ausgefüllt haben. Über 70% derjenigen, die teilgenommen haben, waren Frauen. Und wir haben ganz stark gesehen, dass diese Frauen sich so die Belastungen der letzten Wochen und Monate von der Seele schreiben mussten. Wir hatten tatsächlich eine Limitation, die wir eingezogen haben, nämlich die Tatsache, dass wir gesagt haben, wir würden gerne wissen, was ihr an einem Tag gemacht habt, aber wir wollen, dass ihr diesen Tag auf 24 Stunden begrenzt. Weil wir zum einen wussten, dass wenn alle Personen ihre Haupt- und Nebentätigkeiten an einem Tag aufschreiben sollen, das sehr kompliziert und sehr verwirrend wird. Und weil wir aus verschiedenen Studien sehen, dass Frauen die Tendenz haben, ihre vor allem unbezahlte Arbeiten zu unterschätzen, während Männer sie gern mal überschätzen. Das heißt, wir haben eine Limitation mit diesen 24 Stunden eingezogen und haben als allererste Rückmeldung darauf bekommen, vor allem von Müttern von Schul-, aber auch von Kindergartenkindern, mein Tag hatte jetzt keine 24 Stunden. Also wir können gerne von 32 bis fast sogar 46 Stunden reden, aber 24 Stunden hatte mein Tag nicht. Also das heißt, diese großen Belastungen, die sind zuallererst mal sichtbar geworden. Und wenn wir uns dann angeschaut haben, wie viel die Menschen gearbeitet haben, dann sehen wir, dass Alleinerzieherinnen zum Beispiel 15 Stunden am Tag gearbeitet haben und 9 Stunden davon unbezahlt. Das sind jetzt keine großen Überraschungen, weil Alleinerzieherinnen sind immer diejenigen, die die größte Belastung haben, diejenigen, die ja fast versuchen, zwei Personen in einer zu sein. Aber was für uns so spannend zum einen, aber durchaus auch schockierend zum anderen war, dass die Zahlen von Müttern in Paarhaushalten, also jenen Frauen, die Kinder unter 15 im Haushalt hatten und einen Partner in dem gleichen Haushalt, dass die sehr ähnlich waren den Alleinerzieherinnen. Das heißt, diese Frauen haben 14,25 Stunden gearbeitet und sogar 9,5 Stunden davon unbezahlte Arbeiten gemacht. Das heißt, wir sehen da einfach diese riesigen Belastungen, die passiert sind, indem Kindergärten und Schulen de facto geschlossen wurden, indem die Großeltern nicht mehr zur Verfügung stehen konnten, indem all jene, die wir bezahlen können für solche Tätigkeiten, von der Babysitterin über die Putzfrau, über eine 24-Stunden-Betreuerin zum Beispiel. Also all jene sind ja abrupt ausgefallen und da sehen wir einfach diese riesige Belastung, die da über diese unbezahlten Arbeiten in die Haushalte gekommen sind. Und wir sehen ganz stark, dass wir, je nachdem, welche Männer wir uns anschauen, und vor allem wie alt die Kinder dazugehörig sind, dass Männer nicht keine unbezahlte Arbeit gemacht haben, aber dass sie im Schnitt 3 Stunden mehr erwerbstätig waren und 2,5 bis 3 Stunden weniger unbezahlte Arbeit gemacht haben. Das heißt, wir sehen die eh schon bekannte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit in Österreich in Richtung Männer machen die bezahlte Arbeit und Frauen machen tendenziell eher die unbezahlte Arbeit, da jetzt auch wieder ganz stark.
Warum haben wir in Zeiten der Krise keinen Impuls bezüglich halbe-halbe bei der unbezahlten Arbeit gesehen? Wollten die Frauen nichts abgeben oder wollten die Männer nichts übernehmen?
wohl beides. Wir hatten tatsächlich die Idee, dass wir vielleicht nicht ganz bei 50-50 vor dieser Krise waren, aber durchaus ein bisschen in die Richtung schon oder ein paar Schritte in diese Richtung schon gemacht hatten. Aber tatsächlich haben wir die Menschen befragt, wie die Verteilung, vor allem die Zuständigkeit für Kinderbetreuung und die Zuständigkeit für die Haushaltstätigkeiten während des Lockdowns waren und wie sie vor der Krise waren. Und da haben wir gesehen, dass 70% der Frauen gesagt haben, sie waren schon vor der Krise hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig Und sie sind es jetzt auch. Und knappe 60%, dass sie für die Haushaltsführung zuständig waren und es jetzt auch sind. Das heißt, wir sehen gar keine Veränderung in einen Rückschritt zum Beispiel, sondern wir sehen tatsächlich, dass wir schon vorher nicht bei 50-50 waren. Und dass es andere Frauen waren, die es uns Frauen ermöglicht haben, in dem Ausmaß, in dem wir erwerbstätig zu sein, aber nicht der eigene Partner im eigenen Haushalt, der davor schon 50-50 gemacht hätte und dann in so einer Krisenzeit ganz logisch auch die Hälfte übernimmt. Wir sehen aber auch, dass wir eben eine ganz starke Ungleichverteilung von bezahlter Arbeit haben und noch immer ganz massiv viele Frauen, vor allem jene mit Betreuungstätigkeiten, in Teilzeitbeschäftigungen haben und dass dann auch in solchen Krisenzeiten sowohl deren Erwerbsarbeit nicht ganz so wertgeschätzt wird, weil sie ja ohnehin nur die Zuverdienerin wäre und weil sie ja ohnehin nur 20 Stunden erwerbstätig sein muss, das kann sie doch auch in der Nacht machen. Und wenn sie sonst auch großteils für die Kinderbetreuung zuständig ist, keine Notwendigkeit, in so einer Krisensituation dann einzuspringen und zu sagen, okay gut, da machen wir es halt jetzt ein bisschen anders, als wir es davor gemacht haben.
Das sind Ergebnisse, die Sie während des ersten Lockdowns erhoben haben. Gab es seither eine Entwicklung? Wir haben jetzt ja einen zweiten Lockdown erlebt und wieder Lockerungen auch dazwischen. Tut sich da etwas? Hat sich da etwas getan? Hat sich da etwas verändert?
Also wir haben tatsächlich keine weitere Erhebung gemacht. Wir haben es aufgrund der vielen Arbeit, die wir sowieso hatten und dann auch noch Distanzlehre, die wir jetzt wieder haben, tatsächlich nicht geschafft, eine neue Erhebung zu machen. Aber was wir in jedem Fall sehen, ist, dass zumindest vor diesem zweiten Lockdown jetzt nicht mehr ganz so eine verschwiegene Dimension war. Also während im ersten Lockdown ja nicht mal drüber nachgedacht wurde, Schulen und Kindergärten vielleicht doch offen zu lassen, hat es jetzt zumindest eine ganze Reihe politischer Diskussionen auch gegeben, bevor man Schulen und Kindergärten de facto geschlossen hat. Weil auch wenn sie nicht in echt geschlossen sind, wenn dort nur Notbetreuung herrscht, werden natürlich viele Eltern versuchen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Das heißt, da sehen wir, dass zumindest ein politischer Prozess angestoßen wurde in dieser Zwischenzeit. Und wir sehen anhand der Daten, wo wir so ein bisschen Einblicke schon haben, vor allem von den Bildungsdirektionen, dass jetzt deutlich mehr Kinder in schulischer und Kindergartenbetreuung sind, als sie im ersten Lockdown waren. Da waren es zwischen 2-5% und jetzt sind wir durchaus im zweistelligen Bereich. Ob sich tatsächlich wirklich was in den eigenen Haushalten getan hat, das wage ich tatsächlich zu bezweifeln, weil ich Krisen in allererster Linie als Krise wahrnehmen würde und nicht als eine Chance, die automatisch Veränderungen anstößt, vor allem wenn es so viele andere große Probleme, so viele finanzielle Sorgen, so viele arbeitsmarktpolitische Probleme gibt. Da wird es in den eigenen Haushalten tatsächlich nicht sehr viel Richtung 50-50 passiert sein.
Die Krise hat also nichts oder wenig verändert bei der Aufteilung der Arbeit zu Hause zwischen Mann und Frau. Was müsste passieren, damit sich da tatsächlich etwas ändert?
Ich denke mir, wir müssten an recht vielen Hebeln und Stellschrauben drehen. Wir haben sicher Länder wie Island zum Beispiel, die wir uns als Vorbildländer hernehmen können und wo wir uns anschauen können, dass da 90% aller Väter in Karenz waren, weil es dort verpflichtend geteilte Karenzmodelle gibt. Wir können dann auch tatsächlich weiter nach Island schauen und dort sehen, dass wir eine sehr viel qualitätsvollere und vor allem flächendeckende Kinderbetreuung zur Verfügung haben. Wir können aber auch jetzt tatsächlich einfach in Länder wie Dänemark und Finnland schauen, die auch in einem ersten Lockdown tatsächlich Schulen und Kindergärten geschlossen haben, aber dann genau dort angesetzt haben und gesagt haben, wir versuchen die Wirtschaft so weit wie möglich noch heruntergefahren zu lassen und probieren mal aus an Schulen und Kindergärten mit einer vernünftigen Teststrategie, was passiert, wenn wir die wieder öffnen. Das heißt, Länder, in denen es eine viel längere Gleichstellungstradition gibt und in denen es eine viel längere Tradition an einer öffentlichen institutionellen Kinderbetreuung gibt, die haben jetzt auch in dieser Krise anders reagiert. Und ich denke mal, was es ganz massiv braucht, sind insgesamt Arbeitszeitverkürzungen, damit Menschen sich diese unbezahlte Arbeit auch gleicher verteilen können. Denn wenn wir uns die Erwerbsquoten grundsätzlich von Vätern anschauen, dann sind die immer deutlich höher als die von Männern insgesamt. Das zeigt, vor allem junge Väter sind diejenigen, die sehr viel erwerbstätig sind und die dann auch viele Stunden arbeiten. Die haben auch die meisten Überstunden im Normalfall. Während eben Frauen in der Tendenz in Österreich mit dem ersten Kind in Karenz gehen und dann teilzeitbeschäftigt zurückgehen. Das heißt, wir haben enorme Unterschiede in der Erwerbstätigkeit, in den Zeiten, die sie erwerbstätig sind. Und dann natürlich eine limitierte Möglichkeit der Aufteilung dieser unbezahlten Arbeiten. Und ich denke mir, was auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ist, dass wir Sensibilisierungsmaßnahmen brauchen, dass wir Politiken brauchen, die das auch als ihre Aufgabe verstehen, in den Privathaushalt zu schauen und in die Aufteilungen im Privathaushalt zu schauen, die nicht so tun, als wäre das Private nicht politisch, weil das Private ist ständig und bei jeder Steuerpolitik und bei jeder Gesundheitspolitik politisch, nur halt nicht, wenn es um die unbezahlte Arbeit geht. Und wenn ich da an die Helga Konrad erinnere, die Mitte der 1990er Jahre die letzte solche Kampagne gestartet hat und ja böse angegangen wurde damals, sowohl von Männern als auch von Frauen, die tatsächlich dann gesagt haben, jetzt nehmen sie uns auch noch die Küche weg, dann denke ich mir, ist da ganz, ganz viel Luft nach oben noch in genau diesem Bereich und wir könnten wahrscheinlich sogar die Kampagne, die sie damals gemacht hat, mit ganzen Männern machen, halbe heute noch einmal fahren und sie wird gar nicht irritieren, dass sie aus den 1990er Jahren ist.
Die Sozialdemokratin Helga Konrad war 1995 bis 1997 Frauenministerin. In ihrer Amtszeit hat sie die Kampagne »Ganze Männer machen halbe gestartet. Die Idee dahinter war, im Familien- und Eherecht festzulegen, dass Kinderbetreuung zwischen Mutter und Vater aufgeteilt werden sollte. Im Frühjahr 2020 haben wir die Heldinnen des Alltags gefeiert, die Supermarktkassierinnen, die Pflegerinnen in den Pflegeheimen und haben sie hochleben lassen. Das sind aber gerade die Berufe, die für Männer nicht attraktiv sind, weil sie vom Lohnniveau einfach eher am unteren Ende angesiedelt sind. Was müsste denn passieren, dass man diese Berufe besser zahlt, dass diese Berufe insgesamt für Männer und Frauen attraktiver werden?
Also wir haben eine Kombination tatsächlich aus verschiedenen Faktoren, die dazu führen, dass diese Berufe relativ schlecht bezahlt werden. Ein Faktor ist in jedem Fall der, dass sie sehr nahe an der unbezahlten Arbeit in den eigenen Haushalten sind. Das ist jetzt nicht unbedingt die Supermarktkassierin, aber die Kindergärtnerin, die Putzfrau, insgesamt das Reinigungspersonal, aber auch die gesamten Pflege- und Gesundheitsberufe. Das heißt, die sind sehr nah an der unbezahlten Arbeit und wir schätzen sie im eigenen Haushalt nicht wert und lassen sie unsichtbar. Das heißt, sie wird auch, wenn sie dann Erwerbsarbeit wird, wir nennen das Kommodifizierung, also zur Ware werden, wenn sie das dann wird, wird sie nicht besser wertgeschätzt und damit auch recht schlecht bezahlt. Der andere Faktor ist, dass wir Berufe und Tätigkeiten immer dann schlecht bezahlen, wenn wir eine Reihe von anderen Menschen zur Verfügung haben, die diese Arbeiten auch übernehmen könnten. Das heißt, wenn wir eine große Reservearmee zur Verfügung haben. Und das Schlimme an dieser Krise ist tatsächlich, dass wir das, was wir in der Theorie jetzt immer geahnt oder als Hypothese aufgestellt haben, nämlich dass ein Teil dieser Minderbezahlung in all diesen Berufen auch daran liegt, dass ganz viele Frauen zur Verfügung stehen könnten und es unbezahlt im eigenen Haushalt machen könnten, das haben wir mit dieser Krise tatsächlich bewiesen. Das heißt, diese große Reservearmee an Frauen ist eingesprungen, während Kindergärten und Schulen zu waren. Und haben genau diese Theorie, dass eine große Reservearmee da wäre, bewiesen. Das heißt, ich denke mir, das ist jetzt, ohne zynisch sein zu wollen, aber ein Riesenproblem an dieser Krise auch. Und dann müssen wir tatsächlich einfach dorthin schauen, dass ganz viele dieser Tätigkeiten so ganz unmittelbar für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft notwendig sind, aber auch für jeden und jede von uns im individuellen Überlebensnotwendig sind. Also wenn es keine Kindergärten gibt, dann fehlt die frühkindliche Bildung und wenn es keine Lehrerinnen gibt, dann gibt es keine eben weitere Bildung und wenn es keine Pflegerinnen gibt, dann fehlt uns jegliches in Würde altern können. Das heißt, alle von uns sind irgendwann mal voll an diesen Berufen abhängig. Und schon alleine aus dieser individuellen Betroffenheit heraus denke ich mir, dass wir genau deshalb drauf schauen müssen, dass diese Berufe alle sehr viel besser bezahlt werden, damit sie auch qualitätsvoll ausgeführt werden können. Ich denke, wir haben eine ganze Menge an Hebeln, die wir betätigen müssen. Ich denke mir, dass es eine politische Aufgabe ist. Ich denke mir, dass es auch eine politische Aufgabe deshalb ist, weil viele dieser Bereiche tatsächlich im staatlichen Sektor zu finden sind. Das heißt, hier kann der Staat tatsächlich als Arbeitgeber auch nochmal aktiv werden. Ich denke mir, das ist ein Auftrag an die Gewerkschaften, die ja durchaus lange Zeiten im Verruf standen, ein Männerbund zu sein zum einen, aber auch eher dort gut zu verhandeln, was typische Männerberufe betrifft. Das ist aber auch ein Auftrag an uns alle selber, zum Beispiel Gewerkschaftsmitglied zu sein, weil Gewerkschaften nur dort stark sein können, wo sie viele Mitglieder haben. Und in der Tendenz haben sie genau in diesen typischen Frauenberufen recht wenige Mitglieder, weil es natürlich auch teuer ist, Gewerkschaftsmitglied zu sein und weil man Zeit braucht, um sich politisch zu engagieren. Ich denke mir, das hat aber auch den individuellen Teil, wo wir für uns selber schauen, dass wir die migrantische Putzfrau doch irgendwie so anmelden, dass sie auch sozial versichert und abgesichert ist. Wenn das Gesundheitspersonal, wenn die Kindergärtnerinnen auf die Straße gehen, dabei sind, einfach nur aus Solidarität, weil wir wissen, dass eben wir auch davon abhängig sind, dass die gute Arbeitsverhältnisse haben.
Auffällig bei Berufen mit hohem Frauenanteil ist die Nähe der Tätigkeiten zur unbezahlten Arbeit, sagt die Ökonomin Katharina Mader. Beispiele dafür sind der Pflegebereich, die Reinigungsbranche, teilweise aber auch die Kindererziehung. Man schätzt diese Arbeit im unbezahlten eigenen Haushalt nicht wert und deshalb auch nicht auf dem Arbeitsmarkt. Man unterstellt, dass es kaum bzw. keine Ausbildung braucht, um diese Tätigkeiten auszuführen. Die Frauen können es ja auch daheim, sagt Katharina Mader. Und Gerlinde Maurer meint, wenn Väterkarenzen selbstverständlicher werden, könnte es zum Umdenken kommen. Männer sind dann nicht mehr die sichere Bank und Frauen nicht mehr die unsicheren Mitarbeiterinnen, die schwanger werden und wenn überhaupt dann nur mit wenigen Stunden zurückkommen. Mehr Gerechtigkeit beim Aufteilen der Jobs in der Familie könnte entstehen.
Zur Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Man könnte natürlich kurz gesagt sagen, okay, Frauen bekommen Kinder, das ist ein biologischer Unterschied, aber dass dieser biologische Unterschied massiv genutzt wurde oder dazu geführt hat, jetzt ohne einen großen bösen Big Brothers, dass Frauen sich in Richtung Care-Arbeit bewegt haben und Männer sich in Richtung berufliche Karriere in der Erwerbsarbeit entwickelt haben, das hat die Ursachen im Patriarchat, sprich eine rechtliche Ordnung, die den Mann über die Frau gestellt hat, eine Ordnung, die zu einer Beförderung von Männern geführt hat. Und ja, was hat dazu geführt, dass sich das Verhältnis Richtung Gleichberechtigung geändert hat? Zum einen ist bis heute noch immer die Erwerbsarbeit von Frauen etwas, was diese Strukturen ins Wanken bricht oder auch Frauen, die Geld haben. Also es gibt ja auch Vermögen durch Erbe. Und zum Zweiten führt die Erwerbsarbeit von Frauen dazu, und das sieht man auch bei den Väterkarenzmodellen, wenn die Frau mehr verdient oder gleich viel verdient, sind das natürlich ganz andere Ausgangsbedingungen dafür, ob der Mann ebenfalls in Karenz geht oder Kinderbetreuung in einem größeren Ausmaß übernimmt, als es traditionell die Männlichkeitskonstruktion vorsieht. Sprich, Männlichkeitskonstruktion in Österreich heißt, er arbeitet Vollzeit, sie arbeitet Teilzeit und kümmert sich in einem größeren Ausmaß um den Haushalt und die Kinder. Es hat sich in Richtung Gleichberechtigung geändert, ja, aber es gibt noch viel zu tun, wenn man sich anschaut, branchenspezifische Unterschiede. Wo arbeiten vermehrt Frauen, wo arbeiten vermehrt Männer, sieht man noch immer in diesen Branchenunterschieden, dass Frauen hier massiv benachteiligt sind. Und das hat zur Folge, dass sie in einem weit geringeren Ausmaß als Familienernährerinnen in Betracht kommen und viele Familien dann die Lösung eben so treffen oder die Wahl so treffen, dass der Mann sozusagen der Hauptverdiener ist. Und sie ist zwar auch berufstätig, aber wird nicht als Familienernährerin wahrgenommen. Wobei man auch und immer wieder dazu sagen muss, das betrifft nicht alle Familien. Es gibt Alleinverdienerinnenhaushalte. Es gibt viele Haushalte, die massiv vom Einkommen der Frau abhängig sind. Es gibt Männer, die arbeitslos werden. Also es gibt sozusagen, je brüchiger Karriereverläufe sind und Covid-19 rüttelt dann noch einmal kräftig an, macht diese Veränderungen noch mal mehr deutlich. Umso wichtiger ist die Tatsache, dass das Doppelverdienerhaushalte sozusagen auch eine wechselseitige Absicherung bieten können, aber nicht unbedingt bieten müssen. Es gibt alleinverdienende Haushalte, es gibt Haushalte, die massive soziale Einbußen haben durch Covid-19, also Thema Wohnen, Thema Mobilität. Und ja, hier ist noch einiges zu tun, um diese Richtung Gleichberechtigung auch weiter auszubauen.
Das war ein Fokus rund um das Thema Väterkarenz und Veränderungen in der Familie durch Corona. Danke für Ihr Interesse. Bis nächsten Samstag.